herzlich willkommen im Sneakpot und herzlich willkommen in Folge 848. Heute sind wir in Griechenland unterwegs und sprechen für euch über den Film Eifersucht. Mit mir hier der Mann, der immer freiklettert. Das ist Christoph Perner.
Kalimera, was auch immer das heißt.
Und unsere Mutter, die den Laden hier zusammenhält, das ist Robert Krüger.
Guten Tag. Und der Idiot mit der Taschenlampe, das ist Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Die Taschenlampe. Da kommen wir noch dazu. Ich fand das an dem Dock mit dem Schiff. Mit der Taschenlampe, wie da unter dieser Folie ist.
Oh ja.
Das hat mich so aufgeregt.
Aufgeregt. Ja.
Ja, aber...
Noir. Es wird Noir heute Abend, genau.
Genau, kommen wir doch mal direkt zu der Tatsache, dass du uns, Stefan, einen Noir-Film, der dann doch sehr in der Sonne spielt...
Ja, da müssen wir gleich mal drüber reden.
ausgewählt hast, nämlich... Eifersucht, oder im Englischen heißt er Killer Heat. Der ist mit Joseph Gordon-Dingens in der Hauptrolle und du musst uns jetzt erzählen, worum es da geht.
Ja, es geht um, wie du schon sagst, Joseph Gordon-Levitt, der spielt den ein bisschen in die Jahre gekommenen Privatdetektiv Nick Barley oder irgend sowas, der irgendwie, nachdem seine Ehe ein bisschen in Brüche gegangen ist, jetzt in Griechenland arbeitet und von eigentlich in Athen, aber er wird auf irgendeine Insel angeheuert, auf Kreta genau, um dort den Tod ihres Schwagers, der gespielt wird von Richard Madden, den wir aus irgendeiner Serie kennen, Christoph, gell?
Ja, bekannt kam mir vor, irgendein...
Einer von diesen...
FBI,
CIA. Night Agent oder irgend sowas.
Ja, genau.
War der gleich dabei.
Auch, ja.
Ja.
Aber auch der Grand Inquisitor in, was war's? Obi-Wan? War das Obi-Wan?
Echt?
Oh, das war ja. Er. Vielleicht verwechsel ich den auch gerade.
Okay, ja.
Ach nee, das war der andere Typ. Das war der andere Typ in dem Wes Anderson-Ding, was gleich noch kommt. Den habe ich gerade verdreht.
Ach so. Stimmt, ja, das... macht mehr Sinn, ja.
Bodyguard hieß die Fernsehserie, wo der, glaube ich, mitgespielt hat.
Ja, kannst stimmt. Sein. Mhm. 6 Episoden, genau.
Genau. Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Jedenfalls, ihr Schwager war beim Freiklettern ums Leben gekommen und warte mal, was? Genau. Schwager, also der Zwillingsbruder sogar von ihrem Ehemann, und sie hat halt Zweifel, dass es wirklich ein Unfall war. Und naja, sie sagt dann, hier, ich gebe dir ganz viel Geld, aber du darfst niemandem sagen, dass ich dich beauftragt habe, das alles rauszufinden. Und dann,
weil sie da Teil einer Familie ist, die da irgendwie so mafiöse Strukturen mehr oder weniger auf dieser Insel.
Genau, ja, es werden immer wieder so Götterreferenzen gemacht, die Familie quasi als Götter auf dieser Insel darstellt.
Die sind quasi die Cosa Nostra, genau. In Griechenland. So ungefähr wird einem das suggeriert. Oder? Also so Mafia-artige Gangster-Strukturen. Man sieht das zwar nicht so richtig, dass die so böse Dinge tun,
aber gar nicht, aber sie haben halt Angst. Genau.
Ja.
Ja. So, wie fandet ihr das denn? Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, wie es ausgeht. Habe ich denn recht?
Schauen wir mal.
Ich habe zum Glück vergessen, was du angekündigt hast.
Das ist sehr gut. Der Christoph bestimmt nicht.
Nee, der hat sich's aufgeschrieben bestimmt.
Ich habe ihn aufgeschrieben.
Hat er doch gesagt, ja.
Also, mein Fazit.
Du fängst gleich mit dem Fazit an.
Naja, das liest er jetzt von seinem Zettel von letzter Woche ab.
Nee, ein Grundproblem, ein Grundproblem, was ich mit diesem Film hatte, war, also, dass ich mich kaum erinnern kann, ja doch, ich habe auch noch andere Filme die Woche gesehen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wann ein Film so vorhersehbar war, also vor allem wann ein Krimi so vorhersehbar war, das war schon krass. Gerade, ich habe ja nicht viel Ahnung von Noir-Filmen, aber er macht ja im Endeffekt Werbung damit, ein Noir-Film zu sein. Mhm. Und ich habe deine Reihe mit Daniel gehört zu Noir-Filmen. Daher weiß ich etwas über Noir-Filme, sonst weiß ich da nämlich nicht viel drüber. Aber ich weiß eben so, was es so für Figuren typischerweise in Noir-Filmen gibt und was die in der Regel so für einen Verlauf nehmen. Und es war ja wirklich hier schablonenartig. Also du wusstest ja genauso. Ah, okay, diese Figur ist also genau das, genau diese typische Noir-Figur. Wahrscheinlich wird sie es jetzt gleich nicht mehr lange machen. Ist so, warum begibt sie sich in diese wackelige Situation? Das sollte sie lassen. Und genauso auch am Ende der Twist, ist halt klar, wenn du weißt, was es für Figuren in einem Noir-Film gibt. Wie sollte das anders sein? Und auch der andere Teil des Twists am Ende, der kündigt sich halt nach 10 Minuten des Films schon an. Ne? Also, da war halt wenig Überraschung. Ne?
Für mich war das gar nicht so. Also entweder war ich einfach so, die Noir-Regeln, die ich jetzt mit dem Daniel mühsam ausgearbeitet habe, und eigentlich ja verstehe und kann, die ignoriere ich jetzt einfach mal.
Okay.
Und dann gucke ich einfach diesen Film und genieße es. Und ich war am Ende so, oh, okay, krass. Also richtig überrascht.
Krass,
weil's mich nicht so. Und dann habe ich überlegt, so hätte ich das vorher, naja, hätte ich vielleicht schon sehen können.
Ja, war vielleicht nicht so, weil ich glaube, das halt am Anfang dekonstruiert und habe mir gedacht, okay, alles klar. Ich weiß von Stefan und Daniel, wie so ein Noir-Film funktioniert. Dann weiß ich auch, wie dieser hier endet. Und genau so war es dann auch.
Ja.
Also ich muss sagen, ich war da eher so wie beim Stefan. Ich habe auch eure Folgen alle gehört und hätte das theoretisch genauso wie der Christoph so zerlegen können. Aber genauso wie du, der du es ja selber gepodcastet hast, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht und habe das so vor mich hingeguckt und war von dem Twist am Ende, auch wenn der dann passiert und du denkst dir, naja, das ganze Setup, warum mussten die beiden denn so zueinander sein? Das musste ja irgendwie so kommen, ohne es jetzt zu sagen. Dachte ich so, weil da hättest du aber auch mal vorher drüber nachdenken können, aber ich habe halt einfach nicht drüber nachgedacht und habe es einfach so auf mich reinplätschern lassen und war dann auch angenehm überrascht. Allerdings vorher auch streckenweise hart gelangweilt, weil ist schon sehr beschaulich und dieser Narrator, der die ganze Zeit, also
aber das ist halt Noir. Das ist halt Noir. Noir. Ja. Also ja, genau. Ich fand auch die Art, wie er halt gesprochen hat, war so Noir. So
Noir ist halt alles.
Ja.
Meine Frau hat zwischendrin auch mal gefragt, so, ja, und wer glaubst du, wer es war? Und da habe ich dann halt gesagt, hier, diese Figur, die heißt, also das ist halt, für die gibt's einen Namen im Noir-Dings und deren Aufgabe ist, so und so zu sein. Wahrscheinlich wird es die gewesen sein. Oder die ist auf jeden Fall verantwortlich, ja. Genau so war es dann halt auch.
Ja. Ist ja basiert auf einer Kurzgeschichte von Jo Nesbø, wer auch immer.
Ah,
das musst du sagen, wie man den ausspricht,
Nesbø,
mit dem Strich bis O.
Bö.
So Jo Nesbø dann.
Eigentlich Ju, aber ja.
Und ich habe mir noch ein Video angeguckt, wo jemand das gegenübergestellt hat, Buch und Film. In dem Buch spielt Rock Climbing, also das ist ja hier ein Kletterunfall und es ist ja hier nur so ein, ja, ist halt beim Klettern passiert, so. Mehr ist es ja nicht. Und in dem Buch ist es wohl ein viel größerer Fokus. Und in dem Buch ist auch der Ermittler Kletterer und so, also das ist alles sehr viel fixierter auf das Thema. Also sie haben es schon abgewandelt, aber das Grundsätzliche, und es spielt auch nicht mit der Mafia und so, das sind einfach irgendwelche.
Ja, wenn du aus einer Kurzgeschichte in 90 Minuten oder 95, fast 100 Minuten Film machen willst, musst du halt irgendwie was drumherum basteln.
Ja, sie haben es drumherum gebastelt, aber ich finde, es ist das Problem, worauf ich raus wollte, ist, dass man irgendwie merkt, dass es nur eine Kurzgeschichte ist. Also das hat halt einen so einen Plot-Twist, der sich vielleicht in einem Kurzfilm von 30 Minuten noch gut gemacht hätte. Und der Rest ist so Füllmaterial, der auch so auf so einem Tatortniveau daherkommt irgendwie. Ja, er hat ein Trinkproblem und ja, es wird alles noch super deep angedeutet mit seiner Ehe da und dem Kind. Und dann gibt's noch eine Schießerei am Hafen, die so lame ist, dass du dir so, oh.
Ach ja, Taschenlampe.
Und genau, und dann geht er in dieses scheiß Ding rein mit dieser Folie, hat sich gerade reingeschlichen, schleicht sich in was rein, damit ihn keiner sieht beim Reingehen und ist dann hinter einer halbtransparenten Folie in der Nacht. Was fällt ihm als erstes ein? Er macht eine Taschenlampe an und leuchtet da innen drin rum und leuchtet teilweise auch die Folie an. Oh, 2 Sekunden später stehen die Bad Guys draußen und fangen an zu schießen. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Unser großer Ermittler, der so clever ist, weil er ja von der New Yorker Polizei ist und alles rauskriegt und alles beobachtet und im Zucken von Augenwinkeln sehen kann, ob jemand von irgendeinem Gefühl zerfressen ist, kann alles aus Leuten, er muss ihnen nur gegenüberstehen und dann weiß er, ob sie lügen und so weiter. Aber er ist zu blöd, seine scheiß Taschenlampe auszulassen, damit die ihn nicht sehen. Was ist denn das für eine Kacke?
Da, ja, ja. Oh. Und es war die einzige Nachtszene im ganzen Film, gell?
Aber das, also das hat mich nicht gestört. Ich fand
nee,
nicht,
dass die Party vorher auch, die Party, auf der zusammengeschlagen wird, ist auch in der Nacht.
Ich fand nicht, dass das dem Noir einen Abbruch getan hat, weil das Color Grading einfach so überkünstelt war, dass es dann auch wieder, klar, es war nicht dunkel, aber es war doch irgendwie noir. Also ich habe das schon gekauft, dass das auch noir ist, auch wenn es hellgelb und immer schön warm nach Griechenland aussieht. Also
ja, ja.
Es war ja auch oft so absichtlich artifiziell Bluescreen, hat dann auch meine Frau gesagt am Ende, so, hä, das ist doch die Endszene, warum stellen die den jetzt vor so einen albernen Bluescreen? Da hat gesagt, ja, das soll halt so künstlich aussehen, das ist
so gedacht. Das war die einzige Sache, über die ich nachgedacht habe in unseren Noir-Regeln, dass es ja gar keine Nacht war. Hm. Aber den Rest habe ich einfach, achso, und, oh ja, ein Privatdetektiv. Hm? Sehr gut.
Ja. Die Partyszene auf dem Boot ist übrigens auch in der Nacht.
Ja, stimmt.
Es wurde aber schon on set, also on location, nicht on set, on location gedreht, oder? Also ich meine, die sind da schon alle schön nach Griechenland gefahren und haben das
ich
da gedreht,
schon,
oder?
Ja, ja.
Weil es war jetzt nicht alles Bluescreen.
Nee.
Der Look, muss ich dir aber recht geben, Christoph, den fand ich auch gut, so mit diesem alten, es gibt so, wenn du in der IMDb die Fotos durchklickst, ist auch relativ prominent eins dabei, wo er mit ihr vor ihrem Mercedes steht und ihr Haar glänzt in der Sonne und er mit seinen seinem Anzug ohne Socken in den Schuhen und so, es ist so hat schon alles so
stilisiert,
so
ein, ja,
so ein Style irgendwie drauf und den zieht es in dem Film auch durch. Ja, das ist schon cool. Also toll aussehen tut er schon.
Dieser bescheuerte Mercedes, das regt mich immer auf.
Der ist schön.
Ich finde den furchtbar, weil der nämlich so, die hat, das ist ja so klassisch mit diesen Sitzen, die nicht über die Bordwand hinausschauen, wodurch dann die Leute da immer so albern drinnen rumsitzen. Also dann immer so wie, ich finde, das sieht immer so dämlich aus in diesem Mercedes-Modell. Weil wenn dann die so aufrecht da drin sitzen, als
weil
als
die keine Nackenstützen haben.
Ja, genau, als würden sie auf einem Hocker sitzen oder so. Das ist total albern.
Ja, aber es sind alle Autos aus der Zeit. Also mein Kopfstützen waren halt kein Ding am in der Frühzeit.
Vielleicht kennt man es auch, sieht man nur noch diese Mercedes aus dieser Zeit fahren, alles andere sieht man ja quasi nicht mehr. Ja, aber das hat schon, also Ausstattung und sowas, das hat schon alles sehr gut gepasst, fand ich. Also sowohl zu so einem Krimi als auch zum Noir, als auch zu Griechenland und so, das hat schon alles gut gepasst. Also kann ich gar nicht bemängeln.
Das freut mich ja, dass du da nicht nur am Schimpfen sein musst.
Nö, also insgesamt, der hat mich nicht geärgert oder so, aber er war halt nicht sehr überraschend. Also
ja, das ist echt lustig, immer so. Ja, ich kümmere mich um die Regeln und dann weiß ich, wie es ausgeht, aber
ja. Also wenn ich euren Podcast nicht gehört hätte dazu, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ich war halt informiert. Ja.
Ich habe den Podcast gemacht und bin trotzdem, das ist schon echt ein bisschen lustig.
Ja. Ich fand halt so von der Storyline her ganz vieles so ultra konstruiert. Also er guckt dann mit dem Fernglas auf die Villa und beobachtet, wie der Typ an den Safe geht, weil man ja ein Safe immer auch gegenüber von dem einen Fenster in der Gangster-Villa baut, wo man aus hunderten von Meter Entfernung mit dem Fernglas reinschauen kann. Und am Schluss bei dem großen Gegenüberstellung guckt er dann vorher auch nochmal mit dem Fernglas und alle Leute machen alle wichtigen Sachen an Fenstern. Ja, ja. Und die böse Gangstermama steht dann extra auch noch oben und guckt so ominös aus dem Fenster, wo es nichts zu gucken gibt. Es ist einfach irgendein random Abend. Sie weiß nicht, dass der Typ kommt, aber sie steht da an dem Fenster und macht so ein Ich-bin-der-Pate-Gesicht. Und das ist immer alles so hingestellt irgendwie, so guck mal, ja, hier ein Theaterstück, stimmt. Und da steht jetzt oben noch der Typ auf der Brüstung und so, und das fand ich so konstruiert, das hat mich aufgeregt, weil es wirkt nicht wie, ich schaue hier Dingen, die theoretisch so passiert sein könnten, zu, sondern ich schaue einem an, das ist wie so ein Wes Anderson-Stück, so, hier drapieren ja. Wir nochmal was hier hin und da oben ans Fenster stellen wir die Materialien und dann guckt er so mit seinem Fernglas von einem Fenster zum nächsten und überall passiert was und die Security-Leute stehen auch immer alle so, dass man sie sehen kann. Alle Leute in diesem Haus sind zufällig an einem Fenster und sowas regt mich dann immer auf, wenn ich da das Gefühl habe, dass mir sowas hingebaut wird. Ich möchte das nicht. Klar, alles in diesem Film, in jedem Film wird mir extra hingebaut, aber ich möchte das nicht spüren. Ich möchte das Gefühl haben, dass das so sein könnte, theoretisch.
Naja, ja. Aber im Noir.
Ja.
Ja, klar. Das passt schon zu dem Genre. Also.
Ja, von mir aus.
Ja, das ist schon richtig. Gemacht.
Ja.
Ja, wir kämpfen ein bisschen drumherum, weil wir dann doch nicht spoilern wollen.
Mhm.
Weil dann ist ja wirklich alles weg.
Ja.
Deswegen, ich würde fast vorschlagen, wir lassen es jetzt dabei.
Würde ich auch.
Geben noch Punkte. Geben jetzt
die Punkte, die wir letzte Woche angesagt haben? Oder?
Ja, dann nicht. Schauen wir mal.
Was hatten wir? Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich sag's euch hinterher.
Ich wollte gerade sagen, löse es hinterher auf, dann können wir es.
Ja, genau.
Also dann, hier Christoph ist der Einzige, der die Liste vor sich hat, dann fangen wir mal an, oder?
Genau. Ich war angetan, ich hatte viel Spaß. Ich habe das Ende nicht vorher gesehen, weil ich auch keine Ahnung von Noir-Filmen habe. Und ich geb 7 Punkte.
Wow.
7,5. Doch.
Ich hatte echt Spaß. Okay, interessant.
Ja.
Also ich hatte auch eigentlich mehr Spaß als Ärger, von daher definitiv überm Schnitt. Aber insgesamt fand ich das doch einen eher schwächeren Film. Und sag jetzt mal 5,5.
Das ist ja lustig.
Vielleicht maximal 6, aber
das ist sehr, sehr lustig.
Wird den vermutlich relativ flink wieder vergessen haben.
ja, geht mir ähnlich. Ich gebe 4,5. Also ist ein Film, der kann man schon gucken, ist halt nicht so ganz meins und der hat schon Schwächen. Also es ist jetzt nicht nur, dass es nicht mein Geschmack ist, sondern der hat schon Schwächen. Aber insgesamt ist schon okay, der Film. Und was ich lustig finde, ist, dass wir alle drei genau 1,5 Punkte mehr gegeben haben, als das, was wir letzte Woche getippt haben.
Okay.
Ich hatte 3, der Bob 4 und Stefan, du hattest 6. Und wir haben alle 1,5 Punkte mehr gegeben.
Ja.
Sehr gut.
War ich ja gar nicht so schlecht mit meiner Vorhersage.
Ja, stimmt. Die Tendenz war genau richtig.
Nur ich dachte, dass wir ihn alle schlechter bewerten würden.
In dem Film hatte Herr Nick ja ein schweres Alkoholproblem, deshalb lass uns trinken, weil diese Überleitung ist irgendwo auf dem Weg kaputt gegangen, egal. Wir müssen das jetzt trotzdem tun. Was gibt's für euch?
Naja, gibt ja nur 2 Möglichkeiten eigentlich.
So sinnlose braune Spirituosen, die man nimmt, um sich komplett wegzulöten, wie er es gemacht hat, oder was Griechisches?
Was Griechisches natürlich. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Uso oder Metaxa. Und ich trinke Metaxa.
Das ist schön, dass du das sagst. Ich habe sogar 2 Flaschen Metaxa hier stehen. Einmal 7 Sterne und einmal 12 Sterne.
Ich habe 12 und 5.
Sehr gut. Womit fangen wir an? Der kleinen oder der großen?
12. Ich habe erstmal 12 eingegossen. Weil später, wenn wir betrunkener sind, ist es egal.
Nee, ich will mich nachher hochsaufen.
Aber ich habe in Erinnerung, ich habe es lange nicht getrunken, ich habe in Erinnerung, dass der Fünfer gar nicht so schlecht ist.
Okay, Stefan, was gibt's bei dir?
Ich wollte ja unbedingt was trinken, was ich so aus der Flasche trinken kann, in großen Zügen, wie Wasser, also habe ich Wasser genommen.
Ah.
Nee, auch irgendwie, ich hatte heute den ganzen Tag ein bisschen andeutende Kopfweh, das wollte ich mir dann nicht doch noch verschlimmern und wir sprechen nachher auch noch über einen Film. Irgendwie hat mir der gerade mal die Lust auf Alkohol für einen Tag verdorben. Also.
Ja, da ist alright. Was dran. Da ist was dran.
Ich habe einfach tatsächlich vorhin auch 2 so Whisky-Gläser mitgenommen. Deshalb, ich mache das jetzt einfach den 12er und den 7er.
Und säufst gleichzeitig.
Ja, nee, ich kann
eins in den rechten Mundwinkel und eins in den linken Mundwinkel rein.
Der 12er hat diesen Ausgießer, das ist ja furchtbar.
Ja, das ist ätzend. Kann man nicht dran riechen.
Nase da oben.
Voll ätzend.
Ich habe aber übrigens, weil ich jetzt eigentlich gar nicht so viel von dem Metaxa trinken wollte, einfach zufällig auch noch ein Brewdog IPA hier gefunden.
Versehentlich. Trinken sie schon dann Bier da stehen.
Aber wie der... mehr Lust auf Bier als auf Metaxa.
Wie der den Schnaps da aus der Flasche gesoffen hat.
In Mengen.
Ja, in Mengen, okay. Wenn du geübter Alkoholiker bist, dann fällt dir das, glaube ich, nicht so schwer. Aber habt ihr mal versucht, so wie Wasser, also so krassen Alkohol zu trinken?
Nein. Ich würde auch sagen, das soll so bleiben, dass ich das nicht versucht habe.
Ich weiß nicht, kann man das? Vielleicht kann man das. Ich weiß es nicht.
Also ich habe es einmal, als ich es auch in so einer Fernsehserie gesehen habe, dachte ich so, okay, du probierst jetzt mal zwei Schlucke von irgendwas 40-prozentiges.
So ernsthaft zu trinken, so kluck, kluck.
Ja, genau. Und es, also vielleicht bin ich auch einfach zu schwach und ungeübt, zum Glück. Ja, ich habe die Hälfte ausgespuckt, die andere Hälfte lief mir in die Augen und es war erbärmlich, möchte ich sagen.
Ah, okay.
Ja, ist doch, glaube ich, auch so eine ganz typische Krebsart von Alkoholikern, dass die so im Rachen dann Krebs haben.
Echt?
Kommt ja nicht von ungefähr, ja.
Weil es dahin alles verbrannt ist, oder was?
Mhm. Oh, krass. Ja, ist halt total schädigt.
Ja. Also, nee. Und Wasser und so kann ich ja schon aus der Flasche trinken. Auch Bier schaffe ich. Aber,
ich glaube, ich auch kein Skill, den man braucht.
Nee. Aber ich dachte halt, also ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass das überhaupt realistisch ist. Und für mich ist es einfach nicht realistisch. Deswegen zweifle ich, also fallen mir solche Szenen auch immer auf, wenn jemand so aus der Flasche das Hochprozentige säuft, dann denke ich jedes Mal, wie ich da hustend und prustend durch die Gegend gespuckt habe.
Also ich möchte kurz noch daran erinnern, dass es solche Fotos aus frühen Lacanau-Reisen von uns mit Ginflaschen am Hals durchaus gibt.
Ja, aber da trinkt
nicht erinnern, wie sich das angefühlt hat.
Ja, nee, aber das ist was, also da haben wir
ja nur
angesetzt und einen Schluck in den Mund genommen und dann abgesetzt und dann geschluckt. Und nicht Luft reinlaufen lassen in die Flasche, damit halt mehr nachkommt.
Das stimmt, ja.
Und also was aus der Flasche trinken, in der Art, wie ich was aus dem Glas trinke, okay.
Ja, ich scherze auch nur ein bisschen.
Ja, aber stimmt. Es war sogar mit, es gibt doch auch, nee, von der Reise gibt es gar keine Fotos, gell, wo wir den Whisky hatten, den wir dann aus der Flasche getrunken haben.
Ja, aber ernsthaft, gemessen an unserer Peer Group oder an unsere wie nennt man das, die unser Alter haben.
Alterskohorte.
Die Alterskohorte, genau. Haben wir verschwindend wenig Alkohol getrunken. Ja. Auch in Studienzeiten.
Ja, wir haben erst relativ spät angefangen. Überhaupt.
Ja, und dann auch nicht so regelmäßig wie viele andere. Also
Die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts haben sicherlich einen gegenteiligen Eindruck, aber.
Ja, genau. Wir trinken halt einmal die Woche Alkohol, dazwischen halt nichts, ne? Und nicht das Feierabendbier, was viele unserer Generation halt dann doch trinken, ne?
Ja.
Oder zwei.
Stimmt, genau. Wir trinken ja wahrscheinlich auch nicht so. Ja, wenn mal Gäste da sind, dass man mal was trinkt oder mal ein Bier oder Wein zum Abendessen, ja, aber.
Jetzt, als mein Schwäher da war, letzte Woche, da haben wir tatsächlich so gut wie jeden Abend was getrunken.
Ja gut,
weil dann sitzen wir zusammen und trinken Cocktail oder so, gell? Aber
genau.
Ja, das ist halt und wirklich die Ausnahme.
Wenn wir uns also in zwei Wochen oder so sehen oder dann werden wir auch was trinken.
Ja.
Und keine Ahnung, wenn wir jetzt so gemeinsam wie Lacanau-Urlaub, also wenn wir jetzt nochmal, haben wir ja
wahrscheinlich auch jeden Abend was, klar.
Ja, natürlich. Aber dann wieder vier
aber
Wochen
im Alltag. Im Alltag trinken wir halt nichts. Im genau. Alltag trinken wir halt im Sneakpot.
Genau, ja. Aber für die Leute, die hier gerade Sneakpot hört, ihr denkt so, Alter, die saufen jedes Mal, wenn ich die höre. So, ja, aber das ist auch das einzige Mal.
Dauerbreit, diese Typen.
Und es ist ja nicht so oft so, dass wir uns in die Besinnungslosigkeit saufen während so einer Aufnahme.
Ja, genau. Genau, gerade du sprichst jetzt auch wieder den Film an, den wir nachher noch haben.
Ja, ja.
Da fühlte ich mich
hinterlassen, muss ich sagen.
Ja, total. Aber ich fühlte mich in keiner der Alkoholiker-Dings auch nur ansatzweise angesprochen. Ja. Also
gut, damit wir gleich zu dem Film kommen, sprechen wir doch vorher noch über Der Rattenfänger.
Mhm.
So ist es.
Das können wir, glaube ich, schnell abhandeln, oder?
War ja kurz, 17 Minuten. Viel länger dürfen wir auch nicht brauchen.
Es ist halt der übliche Wes Anderson-Gedöns-Zeug, Blödsinn, wie immer, oder? Völlig überstilisiert, die Story belanglosest. Ich fand die letzte Woche besser. Der diese Woche war so, ich fand das auch so unangenehm, diesen angeberischen Rattenfänger, der da einfach, ja, daherkommt und angibt die ganze Zeit und dann am Ende
nicht liefert. Der diese Rattenzähne auch
hat. Sieht man ja erst am Ende.
Und dann am Ende nicht liefert und dann kommt halt am Ende so eine halbseidene Andeuterklärung, warum es nicht funktioniert hat, dass er die Ratten gefangen hat. So what?
Also die Andeuterklärung hängt mit einer anderen Geschichte aus dem Buch von Roald Dahl zusammen.
Ah, okay.
In diesem Heuhaufen ist nämlich eine Leiche drin.
Mhm, genau.
Das
wird ja am Ende im Endeffekt quasi erzählt, gell?
Ja, in der anderen Geschichte wird die Leiche da draus, ich glaube, angesägt oder angebohrt oder so, weil sie da was an dem Ding rummachen und einer hat da eine Leiche drin versteckt. Und diese Andeutung überschneidet sich quasi dann mit der anderen Geschichte. Okay. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich finde es halt schauspielerisch geil. Die Art, wie das erzählt ist, finde ich geil irgendwie. Also in dem Film hier fand ich es viel, viel besser als in dem Sworn letzte Woche, obwohl da mehr drin war irgendwie. Ich mag halt auch Richard Ayoade super gerne aus IT-Crowd-Zeiten.
Ich kenne den
und,
nicht.
Und Ralph Fiennes ist natürlich auch ein toller Schauspieler, ohne Frage. Und
bei Ralph Fiennes fand ich cool, dass der halt so eine Doppelrolle hatte. So, also, dass er einmal der Rattenfänger ist und dann plötzlich, Autor. Genau, und plötzlich ist er der Autor oder der Erzähler. Und da habe ich so, ach so, richtig, das war ja der Erzähler. Das hat mich so kurz rausgehauen, auf eine gute Weise. Ja. Aber insgesamt, ach, ich weiß nicht. Es ist so ermüdend. Es ist so dermaßen ermüdend.
Aber ich fand es so filmisch interessant und also ich habe den mit sehr viel mehr Genuss geguckt als den Sworn letzte Woche. Vielleicht auch, weil das Thema leichter ist, weil jetzt da kein Kind gequält wird.
Ja,
warum die Ratte dann plötzlich dann noch animiert rumlaufen musste und dann verwandeln sich irgendwie Teile der Schauspieler in die Ratte und also der eine muss dann plötzlich irgendwie der was war der eigentlich, der andere mit der blauen Jacke, keine Ahnung.
Automechaniker.
Der Automechaniker, genau. Der Knoten. Stand da plötzlich und musste plötzlich die Ratte spielen und dann wurde das alles ein bisschen seltsam kurz.
Ja, aber es war halt so bühnenmäßig.
Ja, genau. Ja.
Doch mit diesen Fake-Sachen, die er dann nimmt und macht und legt und ach, mich hat's auch nicht so. Aber ich
halt so überartifiziell.
Ja, genau. Ich glaube irgendwie so dieses, für mich ist so ein bisschen, ich habe das erste gesehen und das fand ich auch irgendwie cool. Aber jetzt zeigt es mir halt irgendwie noch dreimal, dass er das kann.
Ja.
Und das
ist ermüdend.
Ermüdet mich ein bisschen.
Zum Glück kommt noch eins, oder? Es kommt auch noch eins.
Eins kommt noch, glaube ich, ja.
Ja, Poison. Das Lustige ist ja auch in der IMDb, ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel ist, heißt diese Anthology The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More. Und noch drei. So. Und drei weitere Filme in namenloser Dazufügung. Aber ja, von daher.
Hätte man schon sich ein bisschen mehr Gedanken machen können über den Titel.
Aber also. Das trifft so schön, wie es der Stefan gerade gesagt hat. So, ich habe das erste gesehen, fand's toll und jetzt macht das halt noch dreimal. Genau so heißt diese Anthologie. So. Und noch dreimal dazu. Ja. Das ist irgendwie sehr passend.
Was haben die denn? 6,5 oder auf der IMDb? Naja.
Boah. Das ganze Ding zusammen hat 7,1 im Schnitt.
Ja, ich glaube, wenn ich die dann gesehen habe, die 4, dann bin ich auch durch mit Wes Anderson. Also ich glaube, ich brauche dann keinen Wes Anderson-Film
mehr. Kann er nichts mehr Neues aus dem Hut zaubern?
Nee, man merkt halt jetzt, dass er eigentlich durch ist mit dem, was er zeigen will.
Das Gute ist, du wirst trotzdem nicht drum rumkommen, weil wenn das nächste Mal ein Wes Anderson-Film rauskommt auf Streaming, dann werden wir einfach nehmen und dann musst du das gucken.
Ich befürchte es, ja. Dann werde ich halt dann direkt danach der Schacht 3 vorschlagen.
Ja, oh Gott, als Rache. So durch das Wes Anderson durch.
Ah ja, wie schön.
Okay, also nächste Woche noch Poison.
Ich weiß nicht, ob das Konzept aufgeht, wenn wir uns einfach immer die fieseren Filme vor den Latz ballern.
Also, ob es Anderson ist jetzt nicht fies, für da ist der Schacht schon die üblere Nummer.
Hey, hey, hey. Ich bin gespannt, was ihr nächste Woche zu meinem dieswöchigen Film sagt, weil mir ist aufgefallen, der Stefan hat meine letzten beiden Filme mit jeweils einem Punkt bewertet. Also
kann es jedenfalls nicht schlechter werden.
Es kann nur nach oben
beide
gehen.
Was hast du denn vorgeschlagen? Der Schacht und davor?
Ich weiß es nicht mehr, aber es war auch irgendwas, was du völlig verrissen hast.
Kommt schon vor. Ich will das auch gar nicht bestreiten. Der Rachschacht, Furiosa, nee. Oh ja, Planet der Affen.
Ja, genau, Planet der Affen.
Das war aber auch schon.
Auch ein bisschen ungerecht, oder? Ein Punkt.
Also hast du echt einen Punkt gegeben?
Ja.
Da warst du vielleicht nicht so gut drauf an dem Tag. Aber ich habe auch nur 3,5 gegeben und du selber auch.
Das auch war nur 3,5, ja.
Ja klar, ich lasse mich immer von euch runterquatschen in letzter Zeit.
Kommt hier ohne Meinung rein und lässt sich dann irgendwie so in irgendeine Richtung hin.
Ist leider so, ja. Ich muss wirklich in Zukunft die Punkte vorher vergeben, es wird nie anders.
Ach ja. Ich bin so froh, dass du bei meinen Filmen so viel mehr gibst.
Auch nicht immer, habe ich neulich auch mal
Godzilla 2.
Ja, stimmt, Godzilla habe ich auch nicht viel, den mochte ich gar nicht. Ja. Aber die mochten wir auch alle nicht, oder?
Nee, das ist auch
so. Ich habe ihm 6 gegeben.
Echt? Erst
heute. Wow.
Das siehst du mal.
So, gehen wir zum nächsten Film. Da bin ich auch gespannt.
Ja, One for the Road.
Mhm. Ist ein deutsches Alkohol- oder Alkoholiker-Drama.
Ist ein Wegbier quasi.
Wegbier, genau. Mit Frederik Lau und Nora Tschirner. Oder ist doch Nora Tschirner?
Ja.
Doch.
Deswegen, Bob, genau. Verstehe ich nicht, warum du dir den hast entgehen lassen.
Ja, verstehe auch nicht.
Deine Nachricht zu spät gelesen habe.
Ja, aber der Christoph hatte doch schon, weiß ich nicht, letzte Woche geschrieben.
Da habe ich doch geschrieben mit Schirner.
Ja, das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
Dachte ich, dass es sofort einen Schlüsselreiz bei dir auslöst. Und wir haben hier eben unseren Protagonisten gespielt von Frederik Lau, der ein Alkoholproblem hat und sich dessen aber nicht so ganz gewahr ist und aber seine, wenn ich mich recht erinnere, seine Freunde weisen ihn mehr oder weniger darauf hin und da ist dann noch so eine Wette.
Auch viel zu vorsichtig.
Sie weisen ihn zu vorsichtig darauf hin, meinst du?
Ja.
Und da, die schließen dann so eine Wette ab, wie lange er nichts trinken kann oder dass er eine bestimmte Zeit lang nichts trinken kann und dadurch gerät er dann in so eine Dynamik, sich überhaupt dessen bewusst zu werden und auch in so eine, er muss dann zur MPU und wird sich dann da langsam gewahr, dass er eben ein Alkoholproblem hat. Und er lernt dann diese Figur, die von Nora Tschirner gespielt wird, kennen, die auch in der MPU-Dings ist, in diesem MPU-Kurs und eben auch eine Alkoholikerin ist. Und da ist dann so ein bisschen Dynamik zwischen den beiden. Und den Weg nach unten mehr oder weniger, gell? Und vielleicht auch wieder ein Stück nach oben. Also, ja.
Mhm.
Du hast schon durchblicken lassen, das war schon berührend, gell?
Ja, das war krass, vor allen Dingen, weil der immer so Situationen schafft, wo du denkst so, naja, jetzt hat er es geschafft. Und dann kommt wieder irgendeine Kleinigkeit.
Mhm.
Und er haut sich halt wieder zu.
Ja.
Und ist dann ja auch irgendwie, ja, manchmal Tage irgendwie daneben und dann passiert irgendwie auf der Arbeit irgendwas und ja, jetzt wieder, dann schafft er es wieder, dann hat er es wieder eine Zeit lang und dann geht es wieder von vorne los und irgendwie, ich war die ganze Zeit so in meinem, das ist ein Filmwissen, naja, jetzt wird das ja irgendwann schon schaffen, weil da wird es ja ein positives Ende geben und so. Und das fand ich halt schon krass, wie er da immer wieder Situationen hat, wo es dann nach unten geht oder er es wieder nicht schafft und anfängt zu trinken.
Auch die Sache mit der Arbeit fand ich, hat mich auch erinnert. Ich habe auch schon Alkoholiker als Kollegen gehabt. Dieses verschiedene Grade von Co-Abhängigkeit, die dann das Umfeld haben, die das dann ignorieren, dass das ein Alkoholiker ist, die dann ignorieren, dass der morgens völlig verkatert zur Arbeit kommt. Also, der hat ja lustigerweise in der gleichen Branche gearbeitet wie ich auch. Also das hat schon auch durchaus
was da anknüpfen. Wobei, oder sag es mal so.
Ja? Nee, also das ist eben was ich kenne, dass dann eben manche weisen ihn dann darauf hin oder lassen vielleicht auch mal einen spitzen Kommentar ab, aber das meistens das Umfeld den Alkoholiker doch agieren lässt und zu seinem Nachteil ja häufig auch, gell? Bis es dann halt eskaliert und sie ihn dann rausschmeißen müssen, ja.
Mhm. Ja, und sie sagen an einer Stelle auch, dass die Menschen sich sehr, gerade bei Alkoholproblemen, sehr zurückhalten und immer noch mal lassen wir es mal und fünfe gerade sein lassen und okay und naja. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo mal was gesagt wird. Und das ist aber meistens der Moment, wo es dann schon zu weit ist. Also dann ist halt keine Nachsichtigkeit mehr da.
Ja, das was wir vorhin meinten, dass eben in unserer Gesellschaft und in unserer Alterskohorte auch, aber auch in denen davor und danach auch, es eben als noch nicht Alkoholismus in der Regel angesehen wird, wenn man jeden Abend ein Feierabendbier trinkt. Und ich würde das halt definieren, doch allein durch die Regelmäßigkeit und allein durch die Verknüpfung mit ich trinke das zur Entspannung, ist es, würde ich es ganz klar als Alkoholismus definieren. Und es ist aber in unserer Gesellschaft ist es so ein sehr fließender Übergang, ne? So von das ist noch okay. Und in Wirklichkeit ist es aber eben schon nicht mehr okay. In Wirklichkeit ist das schon ein Abhängigkeitsverhältnis. Und dann ist es halt schwierig, wenn halt jemand so dieses Maß überschreitet von dem, was gesellschaftlich anerkannt wird, dann das auch als Gesellschaft zu sehen, dass das drüber ist. Also wir leben da halt auch in einer seltsamen Abhängigkeit ist das Wort, aber das ist nicht das richtige Wort. So in einer seltsamen Beziehung zum Alkohol. Also ist halt schon echt seltsam, wie wir damit umgehen, muss man schon sagen.
Ja.
Sage ich und trinke mit Taxa.
ja, wie gesagt, heute Mittag, als ich mir überlegt habe, so, boah, was trinken wir denn heute Abend? So, boah, nee, boah. Und dann war Kopf ein bisschen weich. Vorhin war hier noch so ein Kindergartenfest, da hat mir leider dann noch jemand ein kleines Glas Äppler mitgebracht. Ja, dann lasse ich es jetzt heute Abend im Podcast wenigstens sein. Aber und auch da, also, ja, natürlich, so ja, hier ein Äppler geht doch, oder? Ja, ich kann jetzt nach Hause laufen, aber.
Aber das ist das Coole, was der Film wirklich schafft, dass er es schafft, da einen zu berühren und einem da auch die Augen zu öffnen.
Ja, es ist wirklich
und in die Presse zu schlagen.
Ja.
Und das ist eben, deswegen habe ich das eben auch in der WhatsApp ja geschrieben, der macht so viel richtig, was dieser dänische Film, Der Rausch, den wir letztes Jahr geschaut haben mit Mads Mikkelsen, eben nicht richtig gemacht hat. Weil natürlich wird da Rausch dargestellt und so. Und natürlich wird da auch dargestellt oder angedeutet, dass wenn man sich bewusst zum Alkoholiker macht, dass das gefährlich sein kann und dass man da abhängig werden kann davon, ja. Das hat er ja nur so angedeutet und hat das fürchterlich verharmlost, meiner Meinung nach.
Genau, der Film war halt so, wie die Gesellschaft ist.
Genau, das ist der Unterschied. In Der Rausch haben sie sich bewusst zum Alkoholiker gemacht und sind trotzdem noch mit einem blauen Auge rausgekommen oder haben am Ende gesagt, naja, doch keine gute Idee. Und hier war es nicht so. Hier haben die ein ganz normales, deutsches, irgendwie 30- bis 50-jährigen Leben geführt und waren plötzlich Alkoholiker. Ja, das ist eben, die Wirklichkeit ist eben so, dass du normales Leben lebst und plötzlich bist ein Alkoholiker, wenn du Pech hast. Oder wenn es halt, wenn du zweimal falsch abbiegst, ne? Oder Anfälligkeit fast.
Mhm. Prädisposition.
Das war das Wort, was ich suchte, genau.
Ja.
Ja, nee, also wirklich gut und auch Nora Tschirner fand ich sehr überzeugend, sehr gut. Also hat mir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich gut gefallen in dem Film.
Gerade sagen, das aus deinem Munde. Ich bin
ja, sehr, sehr zurückgenommen. Also die ist halt einfach nur da, redet ein bisschen.
Und wenn sie nervig oder war, dann konnte man sagen, ja, es liegt halt daran, dass es Truff ist, gell? Also, ja, hat halt gut gepasst.
Verstehe.
Ja, schon, also.
Obwohl ich sagen muss, in den Tatorten gefällt sie mir auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Hört, hört.
Hm.
One for the road.
Ja, ja, nee, kann man Empfehlung. Empfehlen.
Ich hab gerade heute Mittag, habe ich das sogar einem Arbeitskollegen empfohlen, beziehungsweise mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, weil wir in einem.
Bei einem Bierchen.
Bei unserem Mittagsbierchen in der Kantine.
Ja, aber ernsthaft, das ist ein Film, den mehr Leute schauen sollten, weil es wirklich, das leuchtet Bereiche aus, wie eben das Mittagsbierchen, wo einem plötzlich gewahr wird, so, ah, das ist irgendwie wackelig.
Ja, genau. Ja, nee, aber da ging es um einen anderen Kollegen, der sich aus anderen Gründen gerade seine Zugeständnisse verspielt. Und da, um ihm das zu erklären, habe ich gesagt, oh, hast du von dem Film One for the Road schon gehört oder hast du ihn gesehen? Und der hat ihn halt auch gesehen. Und dann haben wir erst darüber geredet und dann über den entsprechenden Kollegen, der nicht alkoholabhängig oder irgendwas mit Alkohol hat, aber aus anderen Gründen gerade auch irgendwie alles Wohlwollen verspielt.
Mhm, ah, okay.
Und deswegen ja, dieses stimmt, Zitat
dieser,
so.
Dieser gesellschaftliche Verfall war auch krass, ja.
Ja, ja. Ja, und in dem Moment, wo wirklich was gesagt wird, ist es halt oft schon zu spät. Und ja, das ist ja dann auch wieder eine Ansage, die Idee an das Umfeld, dass man früher was sagen muss eigentlich. Wenn man es merkt an Freunden oder
co-abhängig sein ist halt eine Scheißidee eigentlich.
Ja. Nee, wir hatten das ja früher während unseres Studiums, während der Anfangszeit von Cocktails und so, haben wir ja auch schon deutlich mehr getrunken als jetzt. Und es war trotzdem auch, aber auch immer wieder Thema zwischen uns.
Klar.
Allen vier, fünf, wie auch immer. Dass man so, wenn wir merken, das geht in die falsche Richtung, dass man da auch drüber spricht.
Ja.
Ja, aber ist halt die Frage, wie man das kann.
Ja. Also sehenswert, haben wir das so festhalten. Ja,
sehenswert.
Auf jeden Fall, sehr ja.
Hat er ja, das deutsche Kino bringt halt doch, nee, hat keinen deutschen Titel, glaube ich, bringt halt doch auch manchmal was heraus, was sehenswert ist. Das ist doch.
Also auch schön. Wirkliche Empfehlung.
Ja.
Lieber den als den Noir-Film und der Noir-Film war schon gut. Aus meiner Sicht.
Ja, und auch lieber den als der Rausch.
Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Der Christoph hat noch
ein bisschen Angst.
Christoph hat noch einen Film geschaut.
Ich habe ein bisschen Angst.
Der für mich irgendwie nach einem 80er-Jahre-Klassiker klingt. Whisper of the Heart. Echt? Ich würde eher sagen, so Bonnie Tyler auf diesem Total Eclipse. Total Eclipse of the Heart und danach der letzte Track auf dem, der war dann Whisper of the Heart. Irgendwie so.
Die Stimme des Herzens heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und ist ein Studio Ghibli-Film. Und ich habe ein bisschen Angst, darüber zu sprechen, weil er mir so von Daniel ans Herz gelegt wurde und weil unsere Podcast Peer Group ihn sehr abgefeiert hat.
Von wem wurde dir ans Herz gelegt?
Von Daniel.
Nee, weil du vorhin in der Vorbesprechung hast du gesagt, vom Jan.
Was gesagt? Von Daniel wurde mir ans Herz gelegt oder empfohlen. Und alle anderen, auch Jan, haben ihn halt bei Letterboxd abgefeiert. Also wir finden alle toll, nur Becky ist so wenigstens nur 3 Punkte. Und ich habe ihn jetzt geschaut mit meinen Kindern und ich bin ziemlich underwhelmed, leider. Und jetzt frage ich mich,
dann ist das halt so.
Ja, ja, klar. Ich frage mich halt, ob es einfach nicht mein Film ist oder ob es nicht der Tag war oder ob, keine Ahnung, mir irgendwie anders. Verstanden habe ich ihn, glaube ich.
Also und vielleicht ist es auch das Problem.
Es ist ein Coming-of-Age-Film. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Teenager-Liebesgeschichte, die unheimlich viel Zuckerguss drauf hat. Ich habe massives Problem mit der Synchro, die, ja, es ist ja häufig so bei japanischer Synchro, dass die in unseren Ohren komisch wirkt, ne? so sehr zu viel Betonung und sowas und zu viel Werf. Ich weiß auch nicht, ist auch, also wenn man es im Japanischen hört, ist es auch so, aber klingt in unseren Ohren, aber es heißt ja überhaupt nichts, wie die Sprache in unseren Ohren klingt. Ich weiß nicht, wie es für einen Japaner klingen würde. Aber also ich finde es schwer zu ertragen. Und ich finde es auch schwer zu ertragen, was sie sagen. Nicht nur, wie sie sagen, sondern auch, was sie sagen, weil sie halt wirklich so krass schwülstiges, dummes Zeug reden. Und dann auch so krass, wie ich interpretiere, japanisches Zeug. So Sachen wie, also paraphrasiert so, ja, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich bin schuld daran. Ich, ja, so immer so auf sich selbst so selbstkasteiend. Geil, oh, ja. Fand ich so unangenehm. Oder ja, also so immer, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich muss mich mehr anstrengen. Oder ja, oh. Und ja, darüber hinaus halt unfassbar kitschig. Die Becky hat, glaube ich, irgendwie sowas geschrieben wie so Teenage-Shit oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, es ist halt unfassbar teenagig, was halt auch zu früh für meine Kinder so ein bisschen war. Aber war jetzt nicht problematisch, weil es jetzt, also es ist halt super süß und soft erzählt und so, also alles gut. Aber ich finde auch die Grundaussage am Ende schwierig. Also, wo dann so Teenager sich im Endeffekt einen Heiratsantrag machen, so, ganz schlimm. Dann auch die Musik, ganz schlimm. Und zwar ist das Thema, dass einem Mädchen einen neuen Text auf Country Roads, einen japanischen Text auf Country Roads dichten möchte. Mhm. Und es läuft halt dauernd Country Roads. Sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch, als auch dann auf Deutsch. Oh, das Lied ist so scheiße. Warum konntet ihr nicht irgendein anderes Lied nehmen, ja? Warum denn Country Roads? Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Und das war auch schon in den 90ern ein scheiß Lied. Also,
das erinnert mich immer ans Football. Das haben die doch hier in München vor 2 Jahren beim ersten Deutschlandspiel gesungen und die ganzen Amerikaner sind total drauf abgegangen, dass das ganze Stadion den Text auswendig konnte. So, ja, überraschend, wir können Fremdsprachen. Wow!
Ja, genau. Nee, also es war einfach gar nicht mein Film. Ich glaube, das ist so ziemlich der schlimmste Ghibli-Film, den ich bisher geschaut habe, aber ich habe noch nicht so viele geschaut, also es kommen noch ein paar. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Ich hoffe, es hat es mir jetzt nicht so vergällt und meiner Familie auch nicht so vergällt, dass wir ab jetzt keine schon. Also meine Frau war auch sehr underwhelmed. Ich weiß nicht, hat uns irgendwie.
Wenn du keine mehr schaust ab jetzt, dann werden wir irgendwann feststellen, dass du dich nicht richtig angestrengt hast.
Ja, genau. Ja, vollkommen richtig. Nee, also ich verstehe nicht, warum der so, und der, also auch insgesamt bei Letterboxd, wenn man nicht nur jetzt von unseren Freunden und die Bewertung anschaut, sondern alle Bewertungen sind halt so krass, also gibt quasi keine unter Mitte, ne? Also es ist alles auf der rechten Seite. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe nicht, dass dieser Film nicht ein bisschen kontrovers ist oder kontrovers gesehen wird, weil ich ihn finde, man kann ihn schon kontrovers sehen, also weil es ist halt fiese Zuckergusspampe mit einer komischen Aussage und einer fiesen Synchro, also ja, nee, sorry, war gar nicht meins. Ja.
Ja, schade.
Gerade die Bewertungen, ah doch, es gibt schon Leute, die auch nur einen Punkt geben, das sind nicht viele.
Aber nicht viele, gell, also
ja, stimmt schon. In den USA finden sie ihn noch schöner als bei uns. Eigentlich sind wir das kritischste Land zusammen mit Schweden.
Bist du bei Letterboxd oder?
Bei IMDb.
Ah, okay. Ach, da kann man das nach Nationen aufdingseln.
Ach, ja, zumindest nee. So nach einigen. Ich weiß nicht, so richtig detailliert kannst du es auch nicht machen, aber du kannst so einige Länder filtern.
Du hast aber nicht den von 2022, oder? Den gibt's nämlich auch bei IMDb.
Nee, ich habe den von 95.
Ja, genau. Naja.
Ja, also wie viele Punkte würdest du ihm geben? Ungefähr. Den muss jetzt nicht genau festlegen, sondern so mal Hausnummer von 1 bis 10.
Das ist nicht meins. Also vielleicht 3 oder so?
Da würdest du dich in einen Topf mit 325 anderen Votern setzen. die meisten Leute tendieren zu 8 Punkten mit, das sind 24.000 Leute. Also,
what? Ja,
das krass, hast du dich in einen recht kleinen Haufen gesetzt.
Ja.
Ja. Nun denn.
Okay. Hm. Naja.
Stimme des Herzens, also nicht meins.
Nicht deins.
Schade. Nee. 7,8 Punkte bei IMDb.
Das nimmt dich jetzt mit, ja. Okay. Kommen wir zum untergegangenen Wort der Woche. Hast du es diese Woche angebracht?
Ja, zweimal sogar.
What?
Und zwar in zwei verschiedenen Kontexten, in zwei verschiedenen Filmen.
Ich habe es auch überhaupt nicht gehört.
Ich habe auch schon wieder vergessen,
was es war.
Ich hatte am Anfang gedacht, es wird schwierig, es einzubringen, aber es war ganz einfach. Also
na gut, wir haben es auch gut für dich hingeleitet.
Ja, ja, total gut. diese Woche wart ihr auch
nein, einfach. Wir wissen ja nicht mehr, was es ist.
Diese Woche wart ihr auch einfach fit und gesund, aber letzte Woche wart ihr einfach ein bisschen siech, nämlich krank. Und das war auch das Wort letzte Woche, siech. Was man ja so von dahinsiechen kennt man das ja auch noch.
Ja, aber das kennt man zumindest aus
für sich alleine Kontext, stehend, für krank oder kränklich haben wir es, glaube ich, nicht mehr in unserer Sprache. Ich weiß aber nicht, wo ich es benutzt habe. Ich glaube, relativ spät erst. Letzte Woche. Ich weiß
es nicht mehr. Ja, ich erinnere mich, dass du es gemacht hast, aber ich könnte den Kontext auch nicht mehr aufklären.
Ja.
Siech. Okay.
So, ich schreibe jetzt direkt mal auf, wo ich das heutige.
Ja, sonst sitzen wir nächste Woche nämlich mit der gleichen Frage wieder hier.
Genau. Das erste weiß ich schon nicht mehr. Doch, weiß ich auch. Ha. Ja, genau.
Nicht jetzt laut vorlesen.
Schießerei.
Was?
Im Hafen. Okay, alles klar. Gut, was haben wir noch für Themen?
Was du hingegen laut vorlesen solltest, ist, was wir nächste Woche schauen. Also wir können uns erstmal uns in eine Richtung leiten.
Also die Richtung ist die Richtung ist, wir bleiben im deutschen Kino und zwar bei Netflix.
Okay.
Es ist mir diesmal wirklich schwer gefallen. Ich habe also vorgestern habe ich wirklich bestimmt eine Stunde nachts die verschiedenen Dinger durchwühlt, weil ich dachte, irgendwas, keine Ahnung, finde ich irgendwas richtig Gutes oder, weil ich wollte eben auch irgendwas, was jetzt nicht wieder einen Punkt von dir kriegt, Stefan.
Oh.
Und es ist jetzt nichts, was 8 oder 9 Punkte von dir kriegen wird, befürchte ich, aber es ist was, womit wir alle leben können. Gemütliche, entspannte Unterhaltung.
Wie viele wird's denn von mir kriegen? Wie gebe ich jetzt einen Punkt und der Stefan mehr?
Nee, das glaube ich nicht. Wir werden alle so im Mittelfeld sein. Es ist entspannte deutsche Unterhaltung und heißt Spieleabend auf Netflix.
Ah.
Und das ist nur 1,5 Stunden lang.
Ja, den habe ich schon seit längerem auf meiner Liste. Also den hätte ich mal fast vorgeschlagen, aber dann kam irgendwas dazwischen.
Ja, ich glaube, der wurde auf Netflix mal hochgejazzt und wurde einem immer vorgeschlagen oder irgendwie.
Ja, ja. Ja, ja, ihr schafft es in der ersten Woche in 58 Ländern in die Top 10. Das ist schon krass.
Ja, mal gucken. Und ist so mit so den üblichen deutschen Schauspielern, so Anna-Maria Mühe und wie heißt der?
Axel Stein.
Und diese GZSZ-Schauspielerin, diese dunkelhaarige, deren Namen ich nicht.
Möchtest du, wie ich letzte Woche auch eine Vorhersage machen?
Okay, also ich sag...
Also musst du nicht.
Ja, ja, doch, ist gut. Also ich sage, ich gebe 6,5.
Mhm.
Du gibst auch 6,5. Und der Bob, der gibt nur 4,5.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also Bob auf jeden Fall weniger als wir und vermutlich unterm Schnitt.
Ja.
Oder der Bob gibt sowas wie 8,5, weil er sich einfach kaputt lacht.
Ja,
weil
stimmt,
es nicht aushält.
Aber dann geben die halt nur 2,5.
Ja, genau.
Ja, genau. Das könnte passieren.
Oh, es war so schreiend komisch.
Ich glaube aber, das ist eher so unser Humor, nicht Bobs Humor.
Ja.
Es mag ja kein Spieleabende nicht, da fängt es ja schon an.
Das ist ja eigentlich gut. Der Anfang. Nee, ich glaube, das wird schon eher so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor sein, oder? Also nicht.
Habe ich mal ein Bild davon gesehen, wo auch irgendeiner nackt durchs Bild gelaufen ist.
Ja, natürlich. Muss ja sein. Ist ja europäisches Kino.
Ach so. Ja.
Ich bin gespannt.
So denn.
Mhm. Ja. Ja.
Ja, haben wir noch was?
Vielleicht nicht, gell? Vielleicht sogar. Ja, nee, eigentlich haben wir nichts mehr. Ich hatte nur letzte Woche noch angekündigt, dass ich jetzt angefangen hat gegen unseren geschätzten Hörer und Freund angefangen Schach zu spielen.
Mhm. Und?
Und das erste Spiel habe ich mit Verzögerung dann gewonnen, weil ich irgendwo in der App falsch geklickt habe und dann versehentlich irgendein so ein Tool angeschmissen habe, was mir die nächsten Züge hätte zeigen können, und dann habe ich es halt instant verloren, und dann haben wir irgendwie an der Stelle nochmal neu aufgebaut quasi und da weitergespielt, und seitdem habe ich, glaube ich, noch 3 Spiele verloren. Keine Chance mehr. Irgendwie so das erste Spiel Glück gehabt, keine Ahnung, er hat mir irgendwie plötzlich seine Dame zum Fraß vorgeworfen und ich habe es sogar gemerkt.
Oh, ein Gambit.
Und ja, aber er hat halt
keine Absicht.
Nee, okay. Er hat irgendwo nicht aufgepasst und dann hatte ich sie in den Fängen und ja, er ist nicht mehr losgeworden. Er, weiß ich nicht, ich habe es, glaube ich, dann gegen ein Pferd oder gegen Läufer oder irgendwas getauscht. Und ja, seitdem werfe ich ihm irgendwie versehentlich meine Figuren immer zum Fraß vor. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute Abend noch 3 Züge mache, habe ich auch wieder verloren. Also es ist ein Jammer mit diesem Schach und mir.
Ach ja, ich habe auch noch was. Ich war ja auf der Buchmesse und habe Lissi getroffen und das war sehr schön, die mal in Natura zu sehen.
Ich habe sie ja auch an dem Abend dann noch, haben wir in Frankfurt einen kleinen Cocktail zusammen getrunken.
Bei einer Gelegenheit war es sogar so, dass ich meine Familie verloren hatte. Und,
ach so, ihr habt euch dann zufällig, nee, einmal verabredet und einmal zufällig getroffen.
Genau, einmal verabredet und dann, ich glaube, noch ein oder zweimal zufällig. Und bei dem einen war es so, ich irrte herum und hatte alle verloren und taumelte herum.
Hattest wieder Mittagsbier getrunken?
Wurde schon langsam ein bisschen sauer, so scheiße, was soll ich hier, kacke, warum haben wir die, weil eigentlich hatte ich denn so einen Standort bei meiner Frau auf dem Handy aktiviert, den
ich
dann im
sowas hat deine Frau zu, ich bin schockiert.
Nein, ja, das hat sie nur an, wenn der Christoph das. Also.
Nee, es war so, dass ich ihr irgendwo an irgendeinem Schrank gesagt habe, gib mal bitte kurz dein Handy. Und dann habe ich es einfach aktiviert. Und ich habe es dummerweise nur für eine Stunde aktiviert. Und dann, als ich ihn verloren habe, war das gerade abgelaufen. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und dann habe ich zum Glück Lissi gefunden. Und habe ihr das erzählt.
Die gefragt, ob sie deine Frau gesehen hat, die sie gar nicht kennen kann.
Nee, das nicht. Aber ich habe, wir haben ein bisschen
gefragt. Das ist viel lustiger. Und ich habe die Geschichte von der anderen Seite schon gehört.
Und dann hat sie über meine Schulter gezeigt und hier, da ist doch dein Schwager.
Den sie aber nicht kennt, sondern nur aus den BeReals, wo er bei dir manchmal im Hintergrund rumhüpft.
Die kennt halt meinen Schwager aus dem BeReal von mir. Das war echt gut. Und so habe ich die anderen auch wieder gefunden. Das war sehr praktisch.
Fantastisch.
Ja, nee, war nett. Ja, wir haben natürlich nicht viel geschafft. Wir haben, ich glaube, 4,5 Stunden waren wir auf der Messe und waren halt nur in dieser einen Halle, in dieser Kinderbuchhalle. Und das reicht dann auch. Und wir haben noch einen kurzen Abstecher nach Norwegen, also in Norwegische gemacht und zu Katapult. Das war das Einzige, wo wir in anderen Hallen waren. Aber es hat vollkommen gereicht. Und danach haben wir, wollte meine Frau hier, reservier doch mal in irgendeine Pizzeria in der Nähe. zu dem Zeitpunkt, wo die Messe zumacht und alle aus der Messe strömen. Und habe ich gedacht, ja klar, keine Chance. Ich habe es tatsächlich geschafft, und zwar eine Pizzeria in Griesheim, was ja praktisch so hinter der Messe ist.
Mhm. Also hinter der Messe. Unter Richtung, oder?
So ein Stück runter, ja genau, Richtung Nied runter. Aber es ist nicht weit, also es ist irgendwie 10 Minuten Fahrt oder sowas. Und super nette, super entspannte Pizzeria mit einem sehr authentischen Typen hinterm Tresen. Und ja, hat uns da echt den Arsch gerettet. Und da kam man dann sogar zu spät, weil wir halt im Stau standen und im Parkhaus, und habe ich den angerufen und gesagt, wir kommen eine Viertelstunde zu spät. Ja, gar kein Problem. Ja, alles gut, ich bin entspannt. Wo ich mir auch dachte, cool, ist so in Messezeiten so entspannt. Und mir wurde es dann klar, als ich da ankam, und ja, in Griesheim ist man halt nicht mehr, vom Gefühl her nicht mehr in der Nähe von der Messe. Da ist halt niemand von der Messe. Das ist halt, Griesheim ist halt eine eigene Welt. Das ist halt nicht mehr so richtig Frankfurt, aber es ist wirklich schön. Also war wirklich ein schöner Abschluss für den Tag.
Okay. Ja, sehr gut.
Man sollte doch auch in die Peripherie von Frankfurt schauen. Da gibt's auch Juwelen.
Ja,
würde ich nicht widersprechen.
Ja. Mir ging es ja so, als ich dann am Freitagabend in die Stadt gefahren bin, habe ich ja auch gedacht, so, ach, das ist schon schön, hier in der Stadt zu sein. Und eigentlich sollte man es ja viel öfter machen. Vor allen Dingen, es ist ja wirklich eigentlich nicht weit für uns, mal eben reinzufahren und sich mit Leuten zu treffen oder ja. Aber wenn man dann, weiß ich nicht, Kinder ins Bett gebracht hat und dann total müde um 8 oder 8:30 oder wann aus dem Schlafzimmer kommt, dann noch in die Stadt fahren. Ja. Aber wenn man dann da ist, ist ja, also wir sind ja noch so ein bisschen durch Frankfurt gelaufen und haben uns noch ein paar Sachen angeguckt. Und ja. Und ich war jetzt lange nicht da. Es sieht so alles so ein Hauch anders aus als zu der Zeit, wo wir noch regelmäßig da unterwegs waren.
Ist halt 20 Jahre her.
Das ist ganz schön krass, oder?
20 Jahre? Nee.
Ja, 15.
10. Naja, also als du geheiratet hast, da waren wir noch regelmäßig dort. Da kannten wir uns noch richtig gut aus. Und das noch kein 15.
Als ich geheiratet habe, waren wir auch schon nicht mehr regelmäßig in der Stadt. Da war das auch schon ein paar Jahre her. Also ich würde sagen, wo wir regeln, das war so 2010 und so, oder?
Ja, das ist jetzt 14 Jahre. Wir sollten häufiger herkommen. Es ist eine schöne Stadt.
Ja, es ist die schönste Stadt der Welt.
Ah ja, an dem Abend, ich wäre gerne mitgekommen, aber ich hatte meinen Sohn hier und keine Ehefrau und keine Tochter. Die waren alle ausgeflogen.
Ja. Und mit dem in so eine Raucherbar gehen und das ist einfach nicht geil.
Der ist schon tagsüber teilweise so, dass er, wenn ich ihn zitieren darf, er sagt dann immer, wenn ich in einen anderen Raum gehe, wo er nicht ist oder ich ihn irgendwo zurücklasse in irgendeinem Raum, dann steht er eine Minute später wieder neben mir und sagt, Papa, ich lieb nicht alleine. So viel heißt wie, ich scheiße die jetzt hinterher, auch aufs Klo und überall sonst hin.
Schön.
Und da hast du so einen Schatten den Tag über. Ja.
Mhm.
Und dann ist das nicht so wirklich gut. Und ich kann natürlich auch nicht weggehen, wenn er dann schläft und ihn hier alleine lassen. Das geht ja nicht.
Nee, das geht nicht.
Von daher.
Meine Frau sagt ja auch, sie hat nicht geheiratet, um alleine zu schlafen.
So.
Ach so, das ist der Auftrag, dass du jetzt hier auflegen sollst und hochkommen sollst.
Ich muss jetzt hier die Füße wärmen, ja. Der Fußwärmer. Das ist die primäre Gattenaufgabe, Fußwärmer zu sein.
Naja, wenn es zum Flügen nicht mehr reicht, darf man noch Füße wärmen.
Fantastisch.
Da enthalte ich mich jetzt mal.
Ja, was nichts zu sagen.
Eieiei.
Na dann.
So.
Na dann.
Machen wir Deckel drauf für diese Woche. Mhm. Danke fürs Zuhören. Schauen nächste Woche Spieleabend.
Genau.
Und
ich halte fest, dieser 5-Sterne-Metaxa ist tatsächlich ziemlich gut. Das ist erstaunlich. Man meint immer, es sei billig Plörre, aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut trinkbar.
Ja, ich merke einfach wieder, dass es nicht unbedingt ein Versehen oder eine Nachlässigkeit war, Metaxa jahrelang im Schrank stehen zu lassen und nicht so oft rauszuholen.
Echt? Nicht dein Ding? Ich find's geil.
Ja, man kann das so trinken, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich denke, ui, warum habe ich denn das nicht so, warum habe ich denn das vergessen, sondern flasht mich nicht so. Also kann man gut trinken, ist okay, aber mehr auch nicht.
Das ist ziemlich geil. Aber es ist halt, die Einsatzmöglichkeit ist halt überschaubar. Man kann es halt so trinken, aber man kann es nicht
glaub, vermixen. Ich glaube, dafür ist es auch da, oder?
Ja, klar. Es ist halt nicht zum Vermixen oder so. Also, gibt schon Cocktails damit, aber es ist eigentlich Unsinn, weil das ist ja ein Cocktail.
Ich glaube, 2 Tropfen Zitronensaft einfach so rein.
Ja, ist schon süß,
ich könnte es vielleicht brauchen, aber mehr auch nicht.
Ich finde es geiles Zeug.
Oder bitter? Ich habe jetzt den Geschmack nicht mehr im Mund.
Ja, so ein bisschen bitter. Es ist süß, aber hat auch ein bisschen Bitternoten.
Stefan meint, ob wir bitter reinmachen würden.
Ach so, ob wir bitter reinmachen. Nee, würde ich nicht machen.
Ich glaube, ich würde den eher mit so ein bisschen Zitrus aufmachen wollen, aber ich habe sogar noch so eine angequetschte Zitrone im Kühlschrank liegen, die man noch fertig ausdrücken könnte. Hätte ich jetzt sogar zur Hand gehabt. Aber
ich den geil,
dran gedacht. Vielleicht gehe ich jetzt noch in die Küche und mache in den letzten Schluck hier noch einen Tropfen Zitronensaft rein. Guck mal, was passiert.
Ja, ich muss meine Frau pflügen. Dings. Füße. Bam.
Bevor das jetzt eskaliert. beenden wir diese Sendung. Danke fürs Zuhören und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir einen Spieleabend abhalten. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.